Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir sprechen gleich zu Beginn der Sendung mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke über den möglichen Abschuss von Wölfen. Wir fragen, wer bei den UN-Beratungen zum Plastikmüllabkommen blockiert, und blicken nach Frankreich, wo die Dürre im Südwesten die Landwirtschaft gefährdet. Selten wurde eine Debatte so emotional aufgeladen und wenig sachlich geführt wie die um die wachsende Wolfspopulation in Deutschland. Wir wollen an dieser Stelle wiederholt versuchen, die Diskussion um einige sachliche Argumente zu bereichern. Denn schon im Koalitionsvertrag wurde das Ziel formuliert, das Zusammenleben von Weidetieren, Mensch und Wolf so gut zu gestalten, dass trotz der noch steigenden Wolfspopulation möglichst wenig Konflikte auftreten. Das Bundesumweltministerium und das Bundeslandwirtschaftsministerium haben nun gemeinsam zur sogenannten Dialogreihe Wolf eingeladen, um mit allen betroffenen Parteien, von den Weidetierhaltern bis zu den Naturschützern, nach Lösungen zu suchen. Ich habe kurz vor der Sendung mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke gesprochen und wollte von ihr wissen, wer denn jetzt eigentlich aktuell in diesen Dialog getreten ist.
Wir hatten die Verbände eingeladen, das heißt die Nutzerverbände, die Schafhalter. Es war auch ein Vertreter der Pferdehalter mit dabei. Das heißt vor allem diejenigen, die betroffen sind, wenn Wölfe angreifen und wenn Wölfe Tiere reißen. Aber es waren natürlich auch die Umweltverbände dabei, es war auch ein Tierschutzverband dabei. Und ich fand gut, dass gerade die Vertreter der Landwirtschaft gesagt haben, jede Stimme soll gehört werden in diesem Dialog. Das finde ich eine richtige und eine gute Voraussetzung.
Jetzt ging es ja bei diesem ersten Teil des Dialogs vor allem um die Erfassung, also um das Monitoring der Wölfe, oder?
Ich bin als Ministerin ja immer wieder aufgefordert worden, dass wir ein gutes Monitoring, dass wir gute Zahlen liefern. Und deshalb haben wir das auch an den Anfang der Gesprächsreihe gestellt, weil wir natürlich die Datengrundlage und auch eine Verständigung auf die Datengrundlage brauchen, wenn man über Maßnahmen reden möchte, sowohl Schutzmaßnahmen als auch das Abschießen. Dann muss man ja wissen, wo Wölfe und wie viele dort sind. Und es ist eine Art, die sehr, sehr gut gemonitort wird, worüber wir gute Datengrundlagen haben. Und die werden wir jetzt natürlich auch fortführen. Auch die Meldung der Bestände an die EU vorbereiten, die wir in einem 6-jährigen Turnus machen. Und deshalb jetzt Daten. Aber natürlich sind auch die ganzen anderen Themen schon im Gespräch gewesen. Die Risse, die Schutzmaßnahmen, die Kosten, die Belastung für die Landwirtschaft.
Sie haben gesagt, das Monitoring ist relativ gut. Man weiß, dass in Brandenburg und Niedersachsen ziemlich viele Wolfsrudel inzwischen schon sind. Der Bestand wird also erfasst. Wie steht es denn um die Wolfsrisse? Also wenn einzelne Wölfe oder Rudel Weidetiere gerissen haben.
Wir haben auch die Risserfassung und ja, die sind relevant auf jeden Fall. Deshalb haben wir ja in den Bundesländern die Entschädigungsregelungen, damit, wenn ein Riss stattfindet, der betroffene Halter auch entschädigt wird dafür. Und ich denke, hier liegt ein Problem, weil diese Entschädigungen nach wie vor nicht bundeseinheitlich geregelt sind, zu bürokratisch sind und zu lange dauern. Und hier müssen wir Abhilfe schaffen.
Der Bauernverband und auch der Verband der Weidetierhalter kritisieren ja an der bisherigen Praxis bei dieser Rissbegutachtung, dass nur selten die gemeldeten Risse dem Wolf überhaupt zugeschrieben werden. Und laut Bauernverband liegt es daran, dass keine Proben für DNA-Analysen der Wölfe da sind oder die nicht verwertbar sind. Ist denn eine DNA-Analyse überhaupt wirklich sinnvoll? Kann man nicht an der Art des Bisses schon erkennen, dass es ein Wolf war?
Ich habe ja gesagt, dass wir diese Verfahren auf jeden Fall leichter und unbürokratischer gestalten sollten. Es wurde unter meiner Vorgängerin ein sogenannter Leitfaden entwickelt, um diese Abläufe zu vereinheitlichen und auch klar zu machen, wie sie abzulaufen haben. Und dieser Leitfaden sollte nach meiner Meinung überarbeitet werden. Er hat damals die Halter und die Bundesländer einbezogen. Das heißt, das war gemeinsam entwickelt, aber er scheint in der Praxis so nicht zu funktionieren. Und deshalb, dass wir den nochmal aufgreifen und nochmal rangehen.
Es gibt zusätzliche Kritik vom Bauernverband, dass die wolfsichere Einzäunung zum Teil nicht durchführbar ist, zum Beispiel in großen Grünlandregionen, Deichen oder auch in Mittelgebirgen und Almen. Und auch da wird unbürokratische Hilfe gefordert. Wie könnte die denn aussehen?
Das Gesetz ist hier klar. wenn der Herdenschutz nicht zumutbar ist, wenn zu hohe wirtschaftliche Belastungen nach sich ziehen würde, also beispielsweise in Deichregionen oder in den Almregionen, dann kann in solchen Regionen der Wolf geschossen werden. Das ist heute möglich und es muss angewendet werden zum Schutz der Herdentiere. Und es kann, wenn ein Riss entstanden ist, auch so lange in ein Rudel hineingeschossen werden, bis der wirtschaftliche Schaden aufhört, sprich die Risse. Das heißt, die Möglichkeiten, Wölfe zu schießen, sind in wirklich relevantem Umfang gegeben. Und wir müssen es jetzt schaffen, gemeinsam vor Ort, dass diese Gesetze auch angewendet werden, umgesetzt werden in der Realität, statt weiter die Diskussion über Gesetzesänderungen zu führen. Wir müssen in die Praxis kommen, damit die Bestände auch wirklich so zu regulieren, dass geschossen wird, wenn der wirtschaftliche Schaden zu groß ist.
Wenn man sich einige Schlagzeilen anschaut, dann hat man aber das Gefühl, dass es eigentlich nicht möglich ist, die Wölfe zu schießen. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz?
Ich glaube, dass hier ein Stück weit der Kern des Problems vorhanden ist. Wir diskutieren die ganze Zeit über Gesetzesänderungen, aber die Gesetze ermöglichen Wolfschüsse in wirklich relevantem Umfang. Und jetzt müssen wir in der Praxis mit den Praktikern schauen, wo gibt es hier doch noch bürokratische Hemmnisse, die wir auflösen können. Was sind die praktischen Hindernisse, die praktischen Hürden, um tatsächlich die Gesetze zum Wolfsabschuss auch auszuschöpfen?
Ist es denn sinnvoll, Wölfe zu schießen? Wird die Lücke nicht sofort wieder geschlossen von anderen Wölfen?
Dort, wo ein Schäfer wirklich relevanten Schaden durch solchen Wolfsriss hatte, wo möglicherweise ein Wolf sich den Menschen auch zu sehr genährt hat, dort muss der Wolf geschossen werden. Das will ich klipp und klar sagen. Und dafür sind die Gesetze auch vorhanden. Das kann gemacht werden. Und jetzt soll und muss es in der Praxis auch gemacht werden. Dass es Probleme mit der Rudeldynamik in solchen Fällen geben kann, ist wohl belegt. Wir haben in Frankreich die Situation, dass dort pauschal 100 Wölfe geschossen werden, als ein Beispiel, und dann dennoch die Risszahlen nicht nach unten gehen. Das muss weiter beobachtet werden. Daraus müssen wir Schlussfolgerungen ziehen. Aber dort, wo jetzt gerissen oder möglicherweise zu nah am Menschen der Kontakt gewesen ist, wo Vergrämung dann auch nicht funktioniert hat, dort ist im Moment der Wolfsabschuss das richtige Mittel.
Mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke sprach ich kurz vor der Sendung über die Frage, ob Wölfe, die problematisch sind und aufgefallen sind, auch abgeschossen werden dürfen. In Paris enden heute Abend die UN-Beratungen über ein internationales Abkommen zur Eindämmung der Plastikmüllflut. Und dieses Abkommen soll schon 2024 in Kraft treten. Regierungsvertreter aus 175 Ländern haben nun eine Woche nach Lösungen zur Reduktion von Kunststoffmüll gesucht. Und viele hatten gehofft, dass diese Konferenz heute mit einem ersten Textentwurf für ein UN-Abkommen endet. Doch in den letzten Tagen wurde deutlich, dass längst nicht alle Beteiligten an einem ambitionierten und rechtlich bindenden Abkommen interessiert sind. Susanne Krause hat für uns die Verhandlungen beobachtet.
Ein rechtlich verbindliches globales Abkommen gegen die Plastikverschmutzung wünschen sich bei den Verhandlungen in Paris sehr viele. Dafür plädieren mehr oder minder alle afrikanischen Delegationen aus den Ländern südlich der Sahara. Warum, erklärte die Sprecherin der Delegation aus Tansania.
Tanzania has a long coastline on the Indian Ocean and therefore experiences large amounts of plastic debris.
Tansania verfügt über eine lange Küste am Indischen Ozean. Wir haben viel Erfahrung mit Plastikmüll. Mehr als 70% des Abfalls, der vor unserer Hauptstadt Dar es Salaam angespült wird, besteht aus Kunststoff. In unserem Land selbst fallen jährlich nur 150.000 Tonnen Plastik an. Das bedeutet, das meiste Plastik, das wir an unserer Küste einsammeln, stammt aus anderen Teilen der Welt. Diese Verschmutzung bedroht nicht nur die Artenvielfalt der Meere und Küsten, sondern auch die Lebensgrundlage vieler Menschen in Tansania, die hauptsächlich vom Fischfang und vom Tourismus abhängen. 2019 hat Tansania Einwegplastiktüten verboten. Bis 2032 will das Land gar die Menge des Plastikabfalls halbieren. Dies aber, so die Delegationssprecherin, gelinge nur, wenn weniger Kunststoff hergestellt würde, weltweit. Auch die Kunststoff- und Chemieindustrie unterstützt das geplante UN-Plastikabkommen, vermelden zwei ihrer europäischen Verbände, darunter Plastics Europe. Deren Abgesandte sprach in Paris jedoch nicht von Reduktion der Produktion, sondern von Kreislaufwirtschaft. Aus unserer Sicht ist nachhaltiger Konsum von Kunststoffwaren einer der effizientesten Wege, um Plastikverschmutzung zu beenden. Konkret bedeutet das: Das Abkommen muss global mittels einer auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden Methodik auf lokaler Ebene gegen überflüssige Plastikartikel vorgehen. Der Ansatz, überall dieselbe Politik, dieselben Regelungen vorzuschreiben, kann nicht funktionieren. Die beste Lösung sei Recycling, postuliert Saudi-Arabien, gefolgt von China, Indien, Russland. Der arabische Ölstaat sieht Plastikrecycling als Business der Zukunft und investiert massiv in den Aufbau einer Industrie. Was sie nicht sagen, recycelte Kunststoffe können nur noch für bestimmte Produkte verwendet werden und zum Beispiel aus hygienischen Gründen nicht mehr für Lebensmittelverpackungen. In Paris nun sorgte Saudi-Arabien gemeinsam mit Russland unter dem Vorwand, Rechtsfragen zum Vorgehen per se klären zu müssen, dafür, dass es erst nach 2,5 Tagen um die eigentlichen Inhalte des geplanten Abkommens ging. Die Arbeitsgruppe, der Fidelis Steele angehört, behandelt strukturelle Fragen. Steele ist ein von der UNO beauftragter sogenannter Jungdelegierter und mit der deutschen Delegation nach Paris angereist.
Es wird gerade viel diskutiert, wie Finanzmechanismen sein können, wie Einzahlungsmechanismen sein können, wie Auszahlungsmechanismen sein können, wer zahlt, also nur Staaten, Privatsektor, neue Finanzierungsquellen, neue Steuern, neue Aufpreise auf bestimmte Produkte.
Dass der Weg hin zu einem gemeinsamen Nenner noch weit ist, sieht auch Steeles Mitstreiterin Franka Bernreiter in ihrer Gruppe. Doch beim Thema gesundheitliche Risiken von Mikroplastik gäbe es teils auch relativ viel Einigkeit.
Es hat sich doch eine große Zahl an Staaten heute dafür ausgesprochen, dass absichtlich hinzugefügtes Mikroplastik zu Produkten verboten werden sollte. Und ich glaube, das ist zumindest ein richtiger Schritt in eine gute Richtung. Gleichzeitig darf man aber nicht vergessen, dass ein sehr großer Teil des Mikroplastiks eben nicht absichtlich hinzugefügt wird und auch diese Produkte, dieser Teil des Mikroplastiks muss adressiert werden.
Bis heute Abend wird in Paris noch hart verhandelt. Dabei ist auch Florian Tietze von der deutschen WWF-Sektion.
Und die große Frage ist jetzt, ob wir es schaffen, am letzten Tag ein Mandat zu bekommen für einen ersten Entwurf. Das wäre ein wichtiger Schritt für die weiteren Verhandlungen dann in Nairobi später im Jahr.
Susanne Krause berichtete über den Stand der Verhandlungen zu einem Plastikmüllabkommen. Nicht nur in Italien, auch in Frankreich leiden mehrere Regionen unter der lang anhaltenden Dürre. Besonders schlimm betroffen ist das Departement Pyrénées-Orientales im Südwesten Frankreichs. Dort hat es in den letzten 12 Monaten nicht einmal halb so viel geregnet wie üblich. Und der Sommer, also die trockene Zeit, hat ja noch nicht einmal angefangen. Anfang Mai wurde wegen der anhaltenden Trockenheit der Krisenzustand ausgerufen. Besonders hart ist die Landwirtschaft von der Dürre betroffen. Christiane Kess hat sich dort umgehört.
In den riesigen Gewächshäusern von Bruno Villa ist es warm. Rot und reif oder noch grün hängen Tomaten von meterhohen, üppigen Sträuchern. Gemüsebauer Bruno Villa zieht einen dünnen Schlauch aus der Erde, aus dem langsam kleine Tropfen Wasser quellen. Mit diesem Tropfsystem bewässern wir, abhängig von der Sonne. Je mehr Licht, desto mehr Wasser braucht die Pflanze. Das kalkulieren wir und der Computer setzt es dann um. Wir haben ein Solarimeter, das die Lichtintensität misst und die Bewässerung in Gang setzt, je nachdem, was die Pflanze braucht. Den Wasserkonsum hat der stämmige Mann präzise geregelt. Villa deutet auf schmale, lange Säcke, in denen die Tomatenpflanzen wurzeln. Sollte doch mal ein Tropfen zu viel die Pflanze wässern, wird dieser aufgefangen. Das überschüssige Wasser fällt am Ende des Gewächshauses in ein Sammelbecken. Es wird desinfiziert und läuft wieder zurück in die Bewässerung. Für die Anstrengungen, die Bruno Villa rund ums Wassersparen unternimmt, will er nun belohnt werden. Seine Kooperative südlich von Perpignan, der Hauptstadt des Departements, hat eine Ausnahmeregelung von den Wasserbeschränkungen beantragt. Die Vorgaben der Präfektur, dass Landwirte zwischen 25 und 40% weniger gießen dürfen, empfindet Villa als Bestrafung. Das werde seine Ernte erheblich mindern. Villa ist Vorsitzender der lokalen Gewerkschaft für Landwirte. Befürchtet er, dass wegen des Klimawandels der Obst- und Gemüseanbau in seinem Departement bald nicht mehr möglich ist? Ich bin kein Pessimist. Ich glaube an unsere Zukunft in den Pyrénées Oriental. Wir haben das Glück, dass unser Departement von Bergen umgeben ist. Obwohl es im letzten Jahr so wenig geregnet hat wie in Katar, haben wir noch Wasser in den Flüssen. In den Mittelmeerzonen hat man eben lange Perioden von Trockenheit, aber dann regnet es wieder viel in kurzer Zeit und es gibt sogar Überflutungen. Wir müssen also das Wasser auffangen, wenn es kommt, und es dann nutzen, wenn wir es brauchen. Wir haben hier eine tolle Sonneneinstrahlung. Wenn wir Wasser haben, können wir eine Menge anbauen. Bruno Lopez ist weniger optimistisch. Der Landwirt steht neben einem Pfirsichbaum auf seiner Plantage. Der Baum trägt Früchte und die Blätter sind grün, aber dieser Baum leidet, die Blätter sind schlaff. Und schauen Sie, die Triebe, die sind viel zu dünn, die müssten viel dicker sein. So werde der Baum im kommenden Jahr weniger Früchte tragen, sagt Lopez voraus. Dem Baum fehlt die Lebenskraft und deshalb entwickeln sich die Früchte nicht, wie sie es sollen. Wir haben das Risiko, dass die Früchte klein bleiben oder wir sie sogar wegwerfen müssen. Lopez ist sich schon jetzt sicher, dass er etwa ein Drittel der Früchte in dieser Erntesaison nicht verkaufen kann. Er zieht einen Ast zu sich. An dem hingen 6 oder 7 Pfirsiche, jetzt sind es nur noch 2. Wir holen jedes Jahr Früchte runter, bevor sie reif sind. Aber normalerweise hätten wir 4 an diesem Ast gelassen. Wegen des Wassermangels haben wir jetzt nur 2 dran gelassen, damit sie überhaupt wachsen. Selbst im vergangenen Hitzesommer habe er nicht solche Probleme gehabt wie bei der jetzigen Trockenheit, sagt Lopez. In den vergangenen 12 Monaten ist im Departement Pyrénées Oriental weniger als die Hälfte des Regens gefallen, der hier sonst Tomaten, Gurken, Pfirsiche, Nektarinen oder Kiwis wachsen lässt. Die Kanäle rund um Lopez' Felder sind ausgetrocknet und wegen der Wasserbeschränkungen darf Lopez seine Obstbäume nur alle 6 Tage gießen. Das ist das erste Mal, dass ich so etwas erlebe. Ich arbeite seit 37 Jahren in der Landwirtschaft. Das gab's noch nie. Im verschlafenen Dorf Boultenère, 30 Kilometer landeinwärts von Perpignan, schleichen Katzen um niedrige Natursteinhäuser. Mitte April durften die knapp 1000 Einwohner der Gemeinde das Wasser aus dem Hahn nicht mehr trinken. Der Grundwasserspiegel des Trinkwassers war nach dem trockenen Winter zu tief gesunken. Die 4 betroffenen Kommunen zapften das Grundwasser an, das sonst nur für die Landwirtschaft genutzt wird. Seltsam sei das gewesen, sagt Michel Carmona, der die Straße herunterschlendert. Mit dem Wasser, das aus dem Hahn kam, konnten wir uns waschen. Mit Trinkwasser hat uns die Kommune versorgt. 6 Flaschen Wasser von 1,5 Liter pro Woche. Den Rest musste man im Supermarkt kaufen. Noch nie zuvor habe er so etwas erlebt, sagt der 75-Jährige. Ich habe immer das Wasser aus dem Hahn getrunken, mein ganzes Leben lang. Ich hatte noch nie eine Flasche Wasser gekauft. Die erste Flasche, die meine Mutter mir als Baby gab, hat sie mit Leitungswasser gemacht. Wir hatten hier exzellentes Wasser. Tests ergaben schließlich, dass das Wasser aus dem Grundwasserspeicher für die Landwirtschaft, das nun durch die Wasserhähne im Ort fließt, ebenfalls Trinkqualität hat. Dennoch sparen die Menschen in Boultenère jetzt Wasser, stellt Michel Carmona fest. Anstatt 2-mal zu duschen, duschen wir nur 1-mal und kürzer. Beim Geschirrwaschen passen wir auf, weniger Wasser zu verbrauchen. Wenn wir Obst und Gemüse waschen, fangen wir das Wasser auf, um damit die Blumen zu gießen. In Perpignan eilt Hermeline Malherbe von einem Krisentreffen zum nächsten. Die Präsidentin des Departements hat Staatspräsident Emmanuel Macron in einem Brief um Hilfe gebeten. Wir haben hier jetzt eine außergewöhnliche Trockenheit, weil es seit einem Jahr kaum geregnet hat. Aber wenn man sich den Klimawandel ansieht, müssen wir damit rechnen, dass das wieder passiert. Ich wollte dem Präsidenten sagen, dass das, was im Departement Pyrénées Orientales begonnen hat, in ganz Frankreich passieren kann. Man muss also hier ausprobieren, wie man mit der Trockenheit umgeht, um das dann auf den Großteil des Landes zu übertragen.
Christiane Kess berichtete von den Problemen in der Landwirtschaft wegen der Dürre im Südwesten Frankreichs. Nahezu alle Akkus von Smartphones sind fest in den Geräten verbaut. Verliert der Energiespeicher an Kapazität, muss oftmals das ganze Gerät weggeschmissen werden. Wie man seinen Akku für ein möglichst langes Handyleben richtig lädt, ob man ihn selber wechseln kann, darum geht's im Selbermachtipp heute von Moritz Metz.
Falls Sie diesen Sound oder diesen heute noch nicht gehört haben, ist Ihr Handyakku vermutlich so leer wie meiner.
33%, Ladekabel rein.
Im Inneren dieser Geräte, aber auch in anderen, von elektrischen Zahnbürsten über Bluetooth-Lautsprecher bis hin zu E-Scootern, E-Bikes und Elektroautos, stecken üblicherweise Lithium-Ionen-Akkus.
Handy, Akku, Powerbank.
Mit Batterietechnologien beschäftigt sich Dr. Christoph Neef.
Ich bin vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe.
Die Herstellung einer Tonne des nötigen Lithiumsalzes kostet etwa 2 Millionen Liter Wasser, oft im sogenannten Lithium-Dreieck zwischen Bolivien, Argentinien und Chile, wo der Abbau laut Kritikern Naturlandschaften, die Artenvielfalt und den Lebensraum der indigenen Bevölkerung zerstört. Insofern wahrscheinlich frustrierend für einen Akkuforscher zu sehen, dass viele Menschen ihren Akku nicht so laden, dass er möglichst lange hält, nämlich innerhalb seiner Wohlfühlzone.
Das Wichtigste ist, den Akku rechtzeitig aufzuladen, das heißt nicht ganz leer gehen lassen, sondern zum Beispiel bei 20% an Strom zu hacken und auf der anderen Seite den Akku auch nach Möglichkeit nicht lange im ganz vollen Zustand zu lassen. Das heißt, wenn er bei 100% angekommen ist, dann auch wirklich vom Kabel trennen, vom Netz trennen oder idealerweise ihn sogar nur bis 90% zu laden.
Klingt zumindest nach einem guten Vorsatz, seinen Akku immer über 20% zu halten und ihn dann schon aufzuladen, damit er länger hält. Was viele Menschen auch nicht wissen, es gibt keinen sogenannten Memory-Effekt mehr, wie er früher bei den Nickel-Cadmium-Akkus berüchtigt war.
Genau, bei Lithium-Ionen-Akkus gibt's das nicht.
Häppchenweises Aufladen ist also bei einem heutigen Akku gar kein Problem mehr, im Gegenteil.
Nö, das findet er eigentlich okay, fast sogar besser, als ihn am Stück zu laden. Wenn man immer häppchenweise laden würde und dann in so einem Bereich eben zwischen 20% und 90% oder sagen wir mal um die 50% bleibt, das fände der Akku eigentlich ideal. Und der Vorteil am häppchenweise Laden ist, dass er ja nie so warm wird. Wenn ich dem Akku jetzt zwischendurch eine Verschnaufpause gebe und ihn mal vom Strom nehme und wieder dran stecke, dann finde ich das eigentlich ganz gut.
Akkus, die sich aufblähen, die dicker werden und das Gerät vielleicht sogar verbiegen, diese auf keinen Fall weiterverwenden, sondern lieber gleich entsorgen im Handel oder bei einer Recyclingstation. Denn Lithium ist hochreaktiv und kann, ganz falsch behandelt, wütende Feuer und Explosionen verursachen. Lohnt es sich angesichts dieser Gefahren, einen schwächelnden Handyakku selbst zu wechseln?
Wenn man handwerklich einigermaßen begabt ist und eine gewisse Feinmotorik mitbringt, dann kann man das, glaube ich, tun. Hier ist natürlich die Schwierigkeit, als jemand, der jetzt ein- oder zweimal in alle paar Jahre seinen Handyakku wechselt, einen guten Akku zu finden. Und die Landschaft an Akkuanbietern, gerade für Handyakkus, ist natürlich riesig im Internet. Insofern kann man hier sich, glaube ich, doch etwas besser verlassen auf die Expertise, die dann die diversen Tauschläden aufgebaut haben. Ich vermute mal, dass die dort dann auch einen Zulieferer gefunden haben oder einen Akkutyp, der eben gut funktioniert.
Christoph Neef hat noch ein anderes Selbermachprojekt gestartet, eine Powerbank hergestellt.
Naja, ich bin halt auch Batterieforscher, dann macht man das vielleicht auch eher so.
Aus einem Fertiggehäuse und besonders erlesenen, sicheren Lithium-Ionen-Zellen.
Das geht genauso, wie wenn man eine AA- oder AAA-Batterie wechselt. Und dort hat man dann eher die Möglichkeit, sich eben eine gezielte Zelle zu kaufen, für die es auch ein Datenblatt gibt und bei der man dann sehr gut sagen kann, ja, Lebensdauer, Energiedichte, Schnellladefähigkeit und so weiter, das passt.
Eine Powerbank selber bauen aus einem Leergehäuse mit Elektronik und ein paar alten Akkuzellen, die vielleicht auch aus einem alten Laptop stammen, das ist gar nicht schwer. Man muss kein Akkuexperte sein. Das war der Selbermacht-Tipp vom 2. Juni. Wir freuen uns über Ideen, Tricks und Projekte an die Mailadresse selbermachttipp@deutschlandfunk.de.
Wie Sie Ihren Akku im Handy möglichst lange lebendig halten, das erklärte uns Moritz Metz. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Dirk Oliver Heckmann mit den Informationen am Mittag. Dort geht's unter anderem mal wieder um die Heizungsdebatte und auch um den Haushaltsstreit mit der FDP. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.